Er kam damit durch. Prigozhin sitzt gerade gemütlich in Weißrussland, nimmt weiterhin Audio- und Videonachrichten auf, hat jetzt sogar eine Presseagentur ins Werk gesetzt, um seine Narrative zu verbreiten. Und in Russland bemüht sich Putin, nach der Prigozhin-Meuterei das Land zu konsolidieren. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse, in der ich alles Relevante zur Causa Prigozhin zusammenfasse. Ich empfehle euch direkt zu Beginn ein gutes Gespräch zwischen Jürgen Elsässer und Hans-Jörg Müller, jemand, der selber in Moskau lebt, in dem auch mit vielen Narrativen aufgeräumt wird, die ich in meiner letzten Audioanalyse ins Visier genommen habe, nämlich die Behauptung, dass das Ganze ein genialer Plan gewesen sein soll von Putin. Auch Jürgen Elsässer und Hans-Jörg Müller sind nicht dieser Ansicht. Ich möchte eine Audioanalyse in den folgenden Minuten zuerst zusammenfassen, wie die Lage ist, insbesondere auf die letzten Wortmeldungen von Putin und von Prigozhin eingehen. Dann möchte ich einige offene Fragen ansprechen, die auch für mich noch nicht beantwortet sind, um schließlich entscheidend auf der Ebene der Leitstrategie anzusprechen, warum diese Meuterei Russland und Putin derart schwächt. Zuallererst einmal der Stand der Dinge. Die Wagner-Truppen sind jetzt in Weißrussland. Sie sollen dort eine alte Kaserne bekommen haben. Lukaschenko hat gemeint, dass sie in die weißrussische Armee integrieren kann. Und es läuft derzeit ein Programm, wonach Wagner-Soldaten sich entscheiden können, ob sie einen Vertrag unterschreiben, sich damit dem Verteidigungsministerium unterstellen und zurück an die Front gehen. Da werden sie dringend benötigt. Oder ob sie mit Prigozhin straffrei in die Ukraine gehen. Zurzeit läuft auch Gerüchten zufolge, das ist noch unbestätigt, aber ich sage es trotzdem, weil es durchaus denkbar ist, ein unsichtbarer Krieg um die Überreste von Wagner. Wagner hat ja zahlreiche Kasernen, Engagements, Einflüsse, Netzwerke, Strukturen, operative Verbände in Afrika vor allem aufgebaut. Und die werden jetzt zum Teil gewaltsam von Russland übernommen. Gewaltsam insofern, als dort einige Wagner-Leute eingesperrt, verhaftet worden sein sollen, die halt nicht mit Russland kooperiert haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, denn das ist ganz entscheidend für Russland geostrategisch und ökonomisch, dass sie dort Kontrolle haben oder zumindest dachten, Kontrolle zu haben. Denn wenn plötzlich diese Leute alle sich für Prigozhin entscheiden und entweder vielleicht zu kleinen privaten Subfirmen werden, ja, also Wagner 3, das russische Blackwater, eine russische Afrika-Kompanie und sagen, wir machen unser eigenes Ding jetzt, wir handeln einen neuen Vertrag aus und wir sind jetzt eine private russische Sicherheitsfirma in Afrika, dann wäre das für Russland ein Riesenproblem. Also auch hier sehen wir das Konzept, ein privates Unternehmen aufzubauen, damit man dann damit Dinge tun kann, die man mit der Armee nicht tun kann. Das rächt sich hier jetzt bitter, weil natürlich diese Leute, auch Prigozhin, sich darauf berufen können, Privatleute zu sein und eigentlich keinem Befehl zu unterstehen. Die Rede von Putin am Montag, ich dachte, ich könnte den MS Live hier live Bericht erstatten über die historische Rede, war eher nicht besonders spektakulär. Putin wiederholte, was er gesagt hat, die große Krise, in der Russland sich befunden hat. Er war froh und dankte, dass sie ohne Blutvergießen oder großes Blutvergießen ausgehen konnte. Und eindeutiger Beleg, ich lag auch wirklich richtig hier, er sprach die getöteten, von Wagner getöteten Piloten an, nannte sie Helden. Und die gibt es also wirklich, außer Putin hat ja auch diese Piloten erfunden. Aber er hat auch klar gesagt, dass er sich an das hält, was er gesagt hat, nämlich, dass Prigozhin hier straffrei davonkommt. Ob ein Verfahren gegen Prigozhin läuft wegen Hoch- und Landesverrat, da gibt es ein Hin und Her. Aber mutmaßlich steht Putins letztes Wort. Shoigu und Gerasimov, die werden nicht entlassen oder zumindest nicht jetzt. Wäre auch sehr töricht, das zu tun. Damit beugt man sich den Forderungen eines Meuterers und bringt Unruhe in den Laden hinein, der jetzt ruhig gehalten werden muss. Man hat sich demonstrativ in Einheit gezeigt und fokussiert sich jetzt auch ganz stark auf die Frontlinie. Das werde ich übrigens nach der Audioanalyse mutmaßlich auch machen. In der Causa-Ukraine-Krieg ist das interessanter, was gerade an der Front stattfindet. Ich werde die Woche noch einen Livestream machen mit Gesprächsrunde für MS Live Plus Clubmitglieder im Anschluss, in dem ich zusammenfasse den Stand der ukrainischen Offensive. Prigozhin wiederum meldete sich auch zu Wort, hat noch einmal ganz konkret wiederholt, dass es einen Angriff gab. Er behauptet, 33 Wagner-Leute seien gestorben bei einem Raketenangriff auf ihre Stellungen. Er hat nochmal wiederholt, dass Wagner die einzig funktionale Armee sei, der russische Generalstab völlig inkompetent, dass man Wagner auflösen wollte, was für die russische Armee und für den Krieg suizidal sei, dass Wagner bereit gewesen wäre, am 30. Juni in einem symbolischen Marsch ihre Materialien in Rostov-on-Don zu übergeben, dass dann aber aufgrund dieses Raketenangriffs die Leute so zornig waren, dass sie einen Marsch der Gerechtigkeit nach Moskau machen wollten, um ihr Anliegen, dem Anliegen Gehör zu verschaffen. Niemals wollten sie einen Bürgerkrieg. Die Helikopter hätten sie abschießen müssen, weil die Wagner-Truppe den Wagner-Konvoi beschossen hätten. Auch völlig bizarres Argument, das wäre, als würde ich sagen, ich fahre jetzt mit Panzern und mit einer Armeekolonne nach Wien und dann muss ich leider dabei ein paar Polizisten töten, weil sich die uns in den Weg gestellt haben. Ich hätte es ja gern nicht gemacht, aber mir blieb keine andere Wahl, weil die haben mich an meinen Putsch und meiner Meuterei gehindert. Also völlig absurd, aber das ist Prigozhins Welt. Und weiters, das ist wiederum sehr interessant, sagte Prigozhin, dass er deswegen umgekehrt sei vor Moskau, weil ein weiterer Vormarsch nicht möglich gewesen wäre ohne Blutvergießen am Boden. Also erst vor Moskau haben sich dann tatsächlich physisch Truppen so in den Weg gestellt, dass ein Gefecht am Boden notwendig gewesen wäre. Das lässt also vermuten, dass wenn bei Rostov-on-Don sich schon ein paar hundert Soldaten in den Weg gestellt hätten, der Gerechtigkeitszug schon dort geendet hätte. Also man merkt auch hier, wie schlecht bewacht und wie unglaublich schlecht bemannt das russische Hinterland ist. Es war nicht möglich, stundenlang, einen ganzen Tag lang, zumindest Prigozhins Truppen zu binden und ihm damit zum Stehen zu bringen. Zu einem Stand-off, wo man dann die Verhandlungen hätte beginnen können. Soweit Prigozhin. Putin hat dann nochmal nachgelegt und auch gesagt, dass Wagner, ich glaube, insgesamt 83 Milliarden Rubel bekommen habe im Verlauf des Krieges für Ausrüstung und Waffen, damit das Narrativ von Prigozhin, dass sie unterversorgt gewesen wären, krass widerlegt hat. Das kann auch nicht stimmen, denn Wagner hat wirklich einen sehr hohen Sold für seine Truppen. Gehen wir auf ein paar Dinge ein, die mir selber noch unklar sind. Die US-Kenntnisse, die USA und CIA bestätigen jetzt, sie hatten Kenntnisse von Putschplänen und zwar schon Tage, wenn nicht sogar Wochen vorher. Der BRD haben sie nichts gesagt, um ihre Quellen nicht zu gefährden. Entweder meine These stimmt, dass die USA einfach wirklich massiven Informationsvorsprung haben und alles dort abhören und überwachen können aufgrund ihrer technologischen Überlegenheit. Alle großen technologischen Innovationen, fast alle der letzten Jahrzehnte, kommen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und man kann da hier nochmal 10 bis 15 Jahre draufschlagen, wenn es um Militärtechnologie geht. Das war immer schon so. Es kann aber auch sein, dass es wirklich einen direkten Draht zwischen Prigozhin und den Vereinigten Staaten von Amerika gab. Die Rolle der USA und der Ukraine, die ist für mich noch nicht restlos aufgeklärt. Ein weiterer Punkt, der für mich auch unklar ist, ist der seltsame Meinungsumschwung von Prigozhin, was den Krieg betrifft. Jürgen Elsässer bemerkt völlig richtig in einem Gespräch mit Hans-Jörg Müller, Prigozhin war vorher ein Falke, er wollte haben, dass der Krieg härter und brutaler durchgezogen wird. Und er hat gemeint, wenn Wagner die Armee leiten würde, wenn alle Wagner-Methoden übernehmen würden, dann wäre man schon beim Dnepr. Aber dann auf einmal, im Zuge seiner Meuterei, sagt er, der Krieg ist eine Lüge, es gab nie eine Bedrohung von der Ukraine gegen Russland. Sprich, das war gar kein Schutz russischer Interessen, sondern es ging nur um das Interesse von Oligarchen. Und das ist genau das westliche NATO-Narrativ. Putin wollte sich eine Legende verschaffen und will auf den Spuren der Zaren im eigenen Größenwahn einfach Gebiete erobern. Prigozhin sagte zwar nicht, Putin wollte das, sondern Shoigu, aber strukturell ist die Kritik exakt gleich. Und wenn man Shoigu zulässt, dass er aus Größenwahn einen derartigen sinnlosen, nutzlosen und damit auch völkerrechtswidrigen, unmenschlichen und durch nichts zu rechtfertigenden und erklärenden Willkürkrieg startet, dann ist natürlich Putin auch mitschuld. Ich sage nicht, dass der Krieg das so ist. Ich sage nur, dass das aus Prigozhins Wortmeldung direkt abzuleiten ist. Daraus kann man auch wiederum einiges ableiten. Prigozhin ist vielleicht entweder wirklich verrückt geworden aus russischer Sicht oder vom Westen bezahlt, wollte also einen echten Großputsch und hat sich hier bereits angeboten als ein Kriegsbeender. Er wurde vom Westen dahingehend auch bejubelt. Es könnte aber auch sein, dass das Narrativ, das Prigozhin hier vertritt, doch von mehr Russen, als man glaubt, geteilt wird. Prigozhin ist ja auch nicht dumm. Der hat den Finger am Puls der russischen Gesellschaft, hat über Social Media unglaublich viel Beliebtheit gewonnen, der weiß auch, wie der einfache Russe denkt. Und es könnte sein, dass Prigozhin sich gedacht hat, naja, die Leute, wenn ich das sage, es geht hier nur um den Reichtum und die Korruption von Oligarchen und dafür sterben eure Kinder. Das ist ein Narrativ, das bei der russischen Bevölkerung gut ankommt. Also die Frage ist, ob Prigozhin damit dem Westen ein Signal geben wollte, nehmt mich als kommenden Partner, oder ob er damit vielleicht sogar bei der russischen Bevölkerung gut ankommen wollte. Und wenn das der Fall ist, Prigozhin weiß mehr über die Russen als uns, dann ist es auch sehr bedenklich für Putin, weil er könnte sein, dass das Narrativ tatsächlich Anklang findet in der russischen Bevölkerung. Das, wie gesagt, sind von mir Spekulationen und offene Fragen. Ich will jetzt noch darauf eingehen, weil es einige Leute, auch sehr intelligente Leute, die ich sehr schätze, auf Twitter in der Kommentarsphäre zum Ukraine-Krieg moniert haben. Die haben gesagt, ja, wie können vernünftige Menschen nur glauben, dass jemand wie Prigozhin, dass Wagner, eine eigentlich vom russischen Staat gegründete Truppe, ist ja nur zur Tarnung privat, in der Lage wäre, einen Putsch zu organisieren, der von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist und dann, obwohl er meutert oder einen Putsch organisiert, das ist schwer, das zu definieren, was das war, wird er straffrei gelassen. Das ist doch absurd, das beleidigt doch jede Intelligenz. Da muss was anderes dahinter stecken. Sun Tzu, erscheine schwach, wenn du eigentlich stark bist. Also da gibt es aber Leute, die das vertreten und ich möchte aus meiner Sicht ein bisschen Licht in diese Frage bringen. Was war die Stärke von Prigozhin? Die Stärke von Prigozhin war und ist, dass er ein Privatmann ist und dass die Wagner-Leute ihm mehr verpflichtet sind, als sie Putin verpflichtet sind. Nominell ist Russland eben ein Rechtsstaat mit klarem bürokratischen Regelsystem und daran wird sich in der Regel auch gehalten, außer in Ausnahmefällen. Sprich, wenn du Teil der Armee bist, dann darfst du nicht desertieren, dann bist du der gehorsampflichtig, aber wenn du Wagner bist, bist du ein privater Untergebener, ein Angestellter von Prigozhin und hast einen Dienstvertrag ihm gegenüber, kannst kündigen, aber du bist ihm natürlich loyal gegenüber, vor allem weil du kriegst mehr Geld, man kümmert sich mehr um dich, du bist agiler, du hast einen guten Ruf, die Leute in Russland mögen dich, weil du giltst als eine verwegene Elitetruppe, es gibt Rapmusik und Merchandise über dich und du hast ein höheres Prestige, mehr Geld und auch mehr Erfolg im Schlachtfeld, weil du besser ausgerüstet bist und auch agiler vorgehen kannst, weil du eine kleinere, besser kontrollierte Einheit bist. Und diese Wagner-Truppe und diese Wagner-Gruppe ist etwas, das auf Befehl von Prigozhin auch abgezogen werden kann. Prigozhin drohte mehrfach damit, dass Wagner von ihm, wenn er Munition nicht kriegt, das nicht bekommt, jenes nicht bekommt, abgezogen werden kann. Und aus dem Grund erklärt sich auch, es kommen noch ein paar weitere Argumente, warum man Prigozhin hat so lange gewähren lassen. Denn wenn man es auf einen Machtkampf hätte ankommen lassen mit Prigozhin, hätte Putin den gewonnen. Im schlimmsten Fall aber hätten die Wagner-Gruppen dann an der Front gemeutert, ihre Waffen niedergelegt, hätten gesagt, sie kämpfen nicht mehr. Oder vielleicht sogar ihre eigenen Feldlager verteidigt militärisch gegen das Eindringen von russischen Militärpolizisten. Alles möglich, wie man jetzt sieht, durchaus denkbar. Die werden ja schon erkannt haben, was für eine unguided Missile und was für ein Hitzkopf und was für ein unberechenbarer Hasardeur, ein Babonk-Spieler Prigozhin ist. Was er da gemacht hat am Wochenende war hochriskant. Und die werden sich gesagt haben, okay, im Moment kämpft Wagner für uns, wir können dringend diese 25.000 Einheiten brauchen. Wagner kämpft auch sehr gut. Wagner erobert Bachmut, Wagner entlastet unsere Gefallenen-Statistik. Prigozhin spinnt zwar, redet Blödsinn, das ist wehrkraftzersetzend, aber wenn wir es drauf ankommen lassen, wir können Prigozhin nicht loswerden. Er ist Wagner, also zu glauben, dass Prigozhin da von Putin eingesetzt worden wäre, und Putin auf Fingerschnippen einfach einen anderen Wagner-Kommandanten hätte einsetzen können, ist absurd. Denn wenn man Prigozhin hätte stampern wollen, Wagner das Geld abdrehen wollen, Wagner zerschlagen, dann hätte man Prigozhin in dem Moment, wo man das unternommen hätte, direkt dazu motiviert und direkt dazu gestoßen, genau das zu tun, was er letztes Wochenende getan hat, nämlich in den Amok-Modus zu gehen. Und diesen Amok-Modus wollte Russland natürlich um jeden Preis vermeiden, aufgrund des Prestigeverlusts, der Blamage vor der Weltöffentlichkeit, aber natürlich auch der militärischen Implikationen. Sprich, Wagner hatte eine starke Machtposition, denn man brauchte die Soldaten, sie waren wichtig für die Front, die Soldaten waren Prigozhin gegenüber loyal und Prigozhin, entweder weil er wirklich so veranlagt ist oder weil er ein genialer Stratege ist, wendet er die Madman-Taktik ein, die zum Beispiel auch in Nordkorea eingesetzt wird, indem alle glauben, dass Kim Jong-un wahnsinnig ist und vielleicht jederzeit einen Atomkrieg starten könnte, indem alle glauben, der Ayatollah in Iran ist ein apokalyptischer Fanatiker und könnte jederzeit dieses Irrationale tun, gewinnt seine Atomrakete ein viel größeres Abschreckungspotenzial. Und indem Prigozhin als Madman völlig verrückte jenseitige Ansichten und Drohungen in den Äther bläst, nimmt man ihn auch insofern ernster, geht mehr auf seine Forderungen und Drohungen ein, weil man eben Angst hat, dass er wirklich das durchziehen könnte und in den Amok-Modus läuft. Das kennt man auch, wenn du unterwegs bist und wenn du irgendwie im Wirtshaus in ein Streitgespräch gerätst und dein Gegenüber hat diesen wahnsinnigen, gestörten Blick, dann wirst du auch ernster nehmen, was der sagt, weil du glaubst, der zieht wirklich durch. Soweit zu Prigozhins Druck. Nächstes Druckmittel, darf man nicht vergessen, Afrika. Ich habe es vorher bereits erwähnt. Wagner hatte auch die Kontrolle über Afrika. Und natürlich wird Wagner vom russischen Staat organisiert, aber damit Wagner seine Rolle umsetzen kann, braucht es eine gewisse Autonomie und Eigenständigkeit, sonst können sie auch nicht eigenständig agieren. Es ist nicht nur ein Handschuh, den der russische Staat sich angezogen hat und das Recht, dass sich dahingehend, dass Prigozhin zumindest 1, 2, 3 Wochen lang auch Chaos in Afrika hätte stiften können, allen Leuten dort sagen, wir haben jetzt unseren Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium, dem russischen Staat gekündigt, wir gründen jetzt eine neue Gruppe, Wagner 2.0, wer will, kann mitkommen, wer nicht will, kann beim alten Wagner bleiben. Und auch dieser Vertrag, den die Wagner-Soldaten hätten unterschreiben sollen, auch da hatte Prigozhin ein gigantisches Druckmittel, denn wenn er seinen Soldaten sagt, unterschreibt ihr nicht, und in seiner Ansprache sagte er, nur 2% der Wagner-Soldaten wollten überwechseln zur regulären Armee. Wieso das so ist, habe ich vorher schon klar gemacht. Wenn Prigozhin das gesagt hätte, dann hätte er auch den Russen viel Truppen gekostet. Also Prigozhin hatte ein großes Druckmittel und es spricht viel dafür und ergibt vollkommen Sinn, dass Putin und der russische Generalstab es nicht eskalieren lassen wollte und gehofft hat, dass man irgendwie bis zum Ende des Krieges sich da durchwurschteln kann und nach dem Ende des Krieges oder nach dem Ende dieser Offensive dann langsam aber sicher mit Prigozhin fertig wird. Und jetzt kommen wir zum Drohpotenzial der konkreten Meuterei. Meuterei und Aufstand ist ein besserer Begriff als Putsch in jedem Fall. Das gestehe ich zu. Prigozhin-Putsch, muss ich sagen, geht halt so leicht über die Lippen und deshalb habe ich es häufig gesagt. Auch hier hatte er unglaublich viel Einfluss. Denn sehr rasch hatte Rostov-on-Don besetzt. Das ist die Stadt, die Schlüsselstelle für Logistik und Waffenlieferungen, Truppennachschub für die gesamte Südfront. Und dann ging er rasch nach Norden und es ging nach Wolgograd, Krasnodar und hat ganz gezielt die Flughäfen und die Schlüsselstellen, die Versorgungsverteilerstellen besetzt. Dort hat er den Nachschub nicht unterbrochen. Aber jederzeit hätten die Wagner-Soldaten dort einfach Straßensperren machen können, keine LKWs weiterfahren lassen. Und wenn sie das nur eine Woche durchgehalten hätten, wäre die russische Front an vielen Teilen zusammengebrochen, weil sie keinen Nachschub an Gütern, Essen, Munition, keine Abtransport von Verwundeten etc. mehr durchführen hätte können, weil genau diese entscheidenden Knotenpunkte besetzt worden wären. Wagner hatte also damit ein Stilett an der Halsschlagader der gesamten russischen Kriegsführung. Und nachdem Rostov-on-Don diese Städte und Flughäfen besetzt wurden und man damit eine wirklich ganz, ganz starke Geiselsituation hatte gegenüber der russischen Armeeführung, sind auch nochmal 1000 weiter symbolisch Richtung Moskau gezogen, um den Druck, um die Urgenz zu erhöhen, so dass es einfach nicht ignoriert werden konnte. Und das zeigt auch, wie genau dieser Plan vorher durchgedacht gewesen sein muss und wie genial er ist. Denn wenn sie nur Rostov besetzt hätten, dort aber keine Truppentransporte blockieren, klar, denn damit hätten sie auch die Beliebtheit im russischen Volk verspielt, dann hätte man das aussitzen können. Indem sie aber die Urgenz schaffen, das Drama schaffen, die ganze Welt schaut zu, wir marschieren auf Moskau, zwingt man Putin auf eine gewisse Art und Weise zu handeln. Er stoßt vor mit seinen Reden, die auch sehr krass sind, im Wissen wahrscheinlich, dass er davon abrücken muss. Prigozhin stößt vor Richtung Moskau. Dann bleibt er stehen in dem Moment, wo zum allerersten Mal wirklich relativ kurz vor Moskau eine Situation entsteht, wo er nicht mehr weiter kann, weil sich ihm reale Truppen in den Weg gestellt haben und dort entscheidet er sich nicht zu schießen. Das wäre auch absurd gewesen, dann wäre er tot gewesen am selben Tag. Aber aus einer sehr starken Verhandlungsposition, Geisel, Rostov-on-Don, Krasnodar, Wolgograd, Möglichkeit, die gesamte Versorgungslinie abzuschneiden, dann einen sehr guten Deal für sich und seine Leute rausschlägt. Kurz, dieser Putsch, diese Meuterei war nicht wahnsinnig. Prigozhin hat reale Macht. Putin wurde genötigt, ganz nach Max Weber, auch gegen sein Widerstreben, Teile von dem, was Prigozhin will, umzusetzen, weil Prigozhin reale Macht hat. Und Prigozhin hat nach wie vor diese reale Macht auch in Weißrussland. Er kann nach wie vor seine Sicht der Dinge verbreiten. Ihm hören nach wie vor Millionen zu. Es gibt nach wie vor viele, die seine Geschichte glauben, dass er angegriffen worden wäre mit einer Rakete. Und ich finde, dass Wagner recht hat. Wenn jetzt, nachdem Wagner von der Front abgezogen ist, an der russischen Front bei der ukrainischen Offensive die Russen Verluste erleiden und Gebiete verlieren, kann Prigozhin auftrumpfen und sagen, seht ihr, das habt ihr, weil ihr Wagner angegriffen habt und weil ihr Wagner so schlecht behandelt habt. Mit uns an der Front wird das nicht geschehen. Also er hat nach wie vor metapolitische, politische und vor allem militärische, finanzielle Macht, denn nach wie vor gibt es in ganz Afrika und anderen Ländern ein komplexes, verzweigtes Netzwerk, das wahrscheinlich dem russischen Staat längst entglitten ist, das näher Prigozhin, Wagner und Utkin steht als in Putin. Und das muss erstmal entflochten werden. Dazu braucht die russische Front im Moment wirklich händeringend jeden Mann. Die Ukraine hat erst einen kleinen Teil, kein Bruchteil, aber wirklich einen kleinen Teil ihrer bereitstehenden Divisionen und Fahrzeuge eingesetzt. Und jeder einzelne Wagner-Soldat, die auch sehr erfahren sind und wirklich kampfstark sind, die jetzt an die Front geht und den Vertrag unterschreibt, ist wichtig für Russland. Und wenn man hier Prigozhin vor den Kopf stößt, ihn vielleicht sogar umbringt, da werden wahrscheinlich diese Wagner-Soldaten alle keine Lust haben, für Russland zu kämpfen. Ja, vielleicht, es sind Söldner, sich sogar der Ukraine und dem Westen anschließen, wenn die ihnen mehr zahlen und ihnen eine Pension in einem schönen Villa in Florida bieten und dann vielleicht sogar als Helden der freien Welt und des Westens feiern. Das sind zwar russische Patrioten, Nationalisten, aber es sind zuallererst auch Söldner. Ich schließe diese Audioanalyse mit einem letzten erneuten Blick auf die Leitstrategie, die Grand Strategy. Und die Leitstrategie Russlands in diesem Krieg, dass es überdeutlich ist, ein Abnutzungskrieg, ein langsamer, für die Ukraine lähmender Ausblutungskrieg, in dem die Ukraine sich totrennt und sich den Kopf blutig schlägt an russischen Verteidigungsstellungen, in dem Russland immer wieder Gebiet aufgibt, um der Ukraine massiven Schaden zu verursachen. Letztlich ein Krieg aber auch, der langweilig wird, indem es keine großen Dramen gibt, keine großen Möglichkeiten zur Identifikation, der sich hinzieht und der damit langfristig aus den westlichen Schlagzeilen verschwindet, während er aber den Westen nach wie vor Milliarden kostet. Die Ukraine braucht durch ständig Munition, Waffen, eines Tages auch sogar Manpower, also Soldaten. Sie braucht auch permanent Geld, nur um die Lebensfunktion des Staates aufrechtzuerhalten. Die Zeit spielt also, wenn man das so nimmt, für Russland. Und eines Tages, darauf spekuliert Russland, wird die Stimmung kippen im Westen und die Leute im Westen, die Völker, werden sagen, wir haben selber Probleme, wir haben Inflation, wir haben Massenmigration. Wir müssen uns endlich um diese eigenen Probleme kümmern. Wir sind nicht für die Ukraine verantwortlich und dazu auch entscheidend für die Grand Strategy muss es klar sein für die Leute im Westen, dass die Ukraine die Krim, die Gebiete gar nicht zurückerobern kann. Und damit gibt es einen Ausweg auch für Leute, die moralisch auf der Seite der Ukraine stehen, die sagen, ja, es wäre eh schön, wenn es ginge, aber es geht halt nicht, man muss hier realistisch sein und wir brauchen jetzt einen Kompromiss, es muss aufhören. Weil Putin weiß, das schwere Zentrum der ukrainischen Front liegt nicht in der Ukraine, sondern im Westen. Und daher ist das die logische Leitstrategie Russlands in diesem Krieg. Und mit dieser Meuterei wurde diese Leitstrategie vollkommen hintertrieben und hat einen schweren Dämpfer bekommen, denn der gesamte Westen blickt wieder gebannt auf das, was sich hier gerade abspielt. Es ist hochspannend. Es ist spannend und interessant, egal auf welcher Seite man steht. Es ist eine spannende Geschichte und damit kommt der Krieg in die Schlagzeilen. Russland wirkt nicht stabil und ewig, sondern es wirkt instabil. Es wirkt unvorhersehbar und unberechenbar. Und das ist auch nicht gut für die derzeitigen russischen Partner der BRICS-Staaten. Wenn man jetzt sagt, Putin würde gestärkt aus dem hervorgehen, dann mag das stimmen, in Relation zu der Schwächung insgesamt Russlands. Also wenn es jetzt einen Krieg um die Macht in der AfD gibt und am Ende setzt sich Björn Höcke durch, kann man sagen, ja, Björn Höcke ist gestärkt daraus hervorgegangen, das mag relativ stimmen. Insgesamt wäre es aber eine Katastrophe für die Alternative für Deutschland und ähnlich stellt sich die Lage hier für Russland dar. Dazu entsteht im Westen wieder die Hoffnung, ob richtig oder nicht, aber sie findet wieder ihr Tatsachensubstrat, dass die Ukraine doch die Krim zurückerobern könnte, dass die Offensive ein großer Erfolg sein könnte. Also ich glaube, Prigozhin hat mit seiner Meuterei der Ukraine wieder Gelder und Waffen für mindestens die nächsten 6 Monate besorgt. Also für die russische Leitstrategie ist das Ganze eine Katastrophe. Putin wird ebenfalls jetzt, und jeder Tag hat nun mal nur 24 Stunden, man hat nun mal nur ein Bewusstsein, einen Fokus, eine begrenzte Anzahl an personellen Ressourcen. Putin wird diese Ressourcen jetzt auch teilweise der Konsolidierung Russlands widmen müssen. Man muss also schauen, wie hat jeder Einzelne reagiert auf die Prigozhin Meuterei? Wer hat früh reagiert, wer hat spät reagiert? Wer hat sich sofort für mich ausgesprochen, wer nicht? Wem kann ich vertrauen, wem nicht? Wie haben in allen Provinzen die Provinzgouverneure, die dortigen separatistischen Bewegungen agiert? Wer wird da vielleicht als nächstes einen Aufstand wagen? Für diese Leute, also Separatisten, aber auch die gesamte Opposition, die wirklich Putin stürzen möchte, ob pro-westlich oder russisch-nationalistisch, ist, was hier geschehen ist, auch eine absolute Motivation. Es zeigt ihnen, wenn man genug Macht hat und genug Einfluss hat, dann kommt man sogar damit davon, dass man in Russland auf russischem Boden russische Piloten abschießt. Dieser Kompromiss mit Prigozhin, ich habe vorher die mutmaßlichen Gründe dafür erklärt, ist eine Schwächung Putins und zeigt auch vielen Leuten, Kadyrov zum Beispiel in Tschetschenen, wenn sie wollten, könnten sie jetzt einen Tschetschenenzug machen nach Moskau und damit vielleicht sogar wirklich die Unabhängigkeit oder eine größere Autonomie Tschetscheniens erstreiten. Im Moment gäbe es keine russische Armee, die ein zweites Grozny veranstalten könnte. Das, auch wenn die Leute es nicht wollen, taucht als Möglichkeitshorizont in ihrem Denken auf. Und auch im Denken Putins. Und jetzt kommt das Problem. Putin und sein Machtkreis wird jetzt notwendig sehr nervös werden. Sie werden sich überlegen, wir müssen vielleicht präventiv ein paar Bedrohungen oder Dinge, die zu Bedrohungen werden können, ausschalten. Wir müssen jetzt besonders stark und hart auftreten, weil wir gerade Schwäche gezeigt haben. Das wiederum wird auch den Separatisten und Oppositionellen klar sein. Und wird klar sein, dass jetzt Säuberungswellen drohen. Das wiederum könnte genau diese Separatisten und Oppositionellen dazu bringen, dass sie jetzt aktiv werden und handeln, was als Teufelskreis wieder Russland zwingen würde zu handeln. Könnte sich das selber fortschreiben. Sukkus daraus ist, dass weniger Fokus, weniger Mittel und weniger Ressourcen an die Front fließen können, die gerade unter einer wirklich bedenklichen ukrainischen Gegenoffensive steht, deren Ausgang noch nicht klar ist. Also eine Lage, die für Russland nicht gut ist. Abschließend muss ich auch sagen und eingestehen, dass ich Russland dahingehend falsch eingeschätzt habe. Ich dachte, dass die Stabilität, auch die Bürokratie des russischen Systems bei all ihren Schwächen eine Stärke hätte, nämlich Stabilität und Zentralismus. Und ich dachte, dass die Schwäche der Ukraine auch ihre Korruption, ihre Aufspaltungen, verschiedene Kampfverbände, Azov, diverse Einzelgruppen, Oligarchentruppen war. Und ich dachte, dass in der Ukraine, und es gab viele Anzeichen dafür, erinnern wir uns an einen abgestürzten Helikopter, dass dort eher aufgrund des Drucks die Front zusammenbrechen könnte, Azov sich unabhängig machen könnte und damit eine Aufsplitterung der ukrainischen Kampfverbände entsteht. Das Gegenteil ist der Fall und genau das, was ich eher für die Ukraine vermutet habe, ist für Russland eingetreten. Und ich bin nicht zu eitel, um klar zuzugeben, wenn ich einer Fehleinschätzung aufgesessen bin, Russland ist definitiv instabiler, als viele gedacht haben. Das bedeutet nicht, dass es morgen zerbricht. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich zerbrechen wird. Vor allem, weil eine Figur wie Prigozhin derartig Machtfülle und Machtstärke, die einzigartige Lage, die ich vorher beschrieben habe, wahrscheinlich nicht mehr kurz- und mittelfristig aufbauen kann. Dennoch glaube ich, und das muss jeder neutrale Beobachter sagen, die Ereignisse des letzten Wochenendes haben die Chancen Russlands in diesem Krieg auf jeden Fall geschmälert. Damit habe ich alles zusammengefasst. Es wurde doch etwas länger als erwartet. Ich möchte mich verzeihen für die 27 Minuten und 50 Sekunden und bald sind es 28 Minuten eurer Zeit, die ich in Anspruch genommen habe. Ich hoffe, es war aber interessant für euch. Ich danke euch fürs Anhören. Ich glaube, dass ich hier doch eine recht einzigartige Perspektive verbreite im deutschsprachigen Raum. Ebenfalls sehr empfehlenswert und gut ist das Gespräch zwischen Jürgen Elsässer und Hans-Jörg Müller. Das empfehle ich ausdrücklich, ist unter dieser Audioanalyse verlinkt. Und mich würde interessieren, einfach nur, damit ich weiß, wie viele das eigentlich bis zum Schluss anhören. Bitte, wenn ihr es bis zum Schluss angehört habt, ob auf Telegram oder auf Twitter oder sonst wo, schreibt mir in einem Kommentar das Wort durch. Einfach nur durch. Ihr könnt auch dazu noch eine kleine Kritik verfassen, eure Meinung sagen. Aber das Wort durch, damit ich weiß, wie viele Leute diese Audioanalysen wirklich durchhören. Würde mich persönlich sehr interessieren, vor allem, weil ich gerade am Überlegen bin, ob es überhaupt Sinn macht, derartig lange Audioanalysen einzusprechen. Ich danke euch fürs Zuhören und ich danke fürs Anhören. Besonders danke ich allen, die meine Arbeit unterstützen, für genau die Unterstützung und sage hiermit auf Wiederhören.